ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Gespräche und Vorträge mit unseren Studierenden, Forschenden und Alumni zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik.
Ja, Präsident Mühlheim, Herr Opitz, vielen Dank für die netten Begrüßungsworte und die einleitenden Worte. Viel zu viel des Lobes. So eine Antrittsvorlesung ist eine schöne Sache, weil man Kollegen kennenlernt, Studierende sich vorstellen kann. Es ist aber auch schwierig, weil das Publikum in der Regel heterogen ist. Und da weiß man nie genau, was man so bringen soll, auf welchem technischen Niveau, gerade wenn man eher quantitativ unterwegs ist. Das ist ein Problem. Aber der Vorteil ist, man darf über alles reden, aber in 45 Minuten. Und weil man über alles reden kann, habe ich mir drei Teile vorgenommen. Und das erste ist mir wirklich auch ein Anliegen. Als erstes möchte ich, wenn man über Big Data redet, so ein paar Begrifflichkeiten klären. Das ist mir ein Anliegen. Herr Müller hatte ja auch schon gesagt, dass es bestimmte Wörter wie künstliche Intelligenz, künstlich neuronale Netze und Big Data, das ist in jedermanns Munde. Aber leider, da bin ich nicht alleine, in der Scientific Community sind diese Begriffe etwas unglücklich, wenn nicht sogar fehlgeleitet. Und deshalb würde ich gerne ein bisschen was zu diesen Begriffen sagen, die dann auch natürlich eine gewisse Rolle spielen, wenn man über große Datensätze redet und arbeitet. Und bei den Herausforderungen bei der Arbeit mit großen Daten will ich mich wirklich nur auf methodische Dinge beschränken. Big Data umfasst sehr viel. Da gibt es natürlich die gesellschaftlichen Probleme, das Aushorchen, das Big Brother, alles, was in der Öffentlichkeit groß diskutiert wird, darüber rede ich nicht. Das hören Sie besser von Journalisten. Ich will nur über die methodischen Probleme reden und die sind auch schon gewaltig. Ja, bevor man überhaupt aushorcht, sind die Methodiken auch schon herausfordern. Und dann last not least würde ich natürlich gerne über meine eigenen Dinge reden und Ihnen ein Beispiel bringen, wie wir mit einigen methodischen Problemen dort umgehen. Nun, warum ist dieser Begriff künstliche Intelligenz ein unglücklicher? Der Begriff war eigentlich schon vor mehr als 20 Jahren abgelehnt worden von der Scientific Community, weil man sagte, der weckt zu viele Erwartungen und die nicht erfüllt werden konnten. Und es war die Firma Google, die dann, weil sie Kapital erheben wollte auf den Finanzmärkten, den Begriff wieder gepusht hat. Und es ist eigentlich genau das Gleiche passiert, was damals schon passiert ist, dass viele Menschen in der Öffentlichkeit meinen, man könnte sehr viel davon erwarten und diese Hoffnungen werden wahrscheinlich auch nicht so erfüllt und es wird zu viel hinein interpretiert. Ich habe auf YouTube ein Video gefunden von IBM, das ist ganz nett pädagogisch verschiedene Begriffe erklärt und hier ist der Begriff so definiert worden: KI ist der Versuch, die Fähigkeiten eines Menschen zu erreichen, die Fähigkeiten zu entdecken, die Fähigkeiten Schlussfolgerungen zu ziehen, die Fähigkeiten zum logischen Denken. Also relativ breit, nicht sehr hilfreich, aber auch nicht irreführend. Nun, was hat das mit dem maschinellen Lernen zu tun? Maschinelles Lernen ist praktisch die Herzmaschine der künstlichen Intelligenz. Damit werden Daten, Muster erkannt in Daten. Und was vielleicht entscheidend ist, dass es keine festen Anweisungen gibt, sondern dass der Algorithmus sich anpasst, wenn neue Daten, neue Informationen hinzukommen. Nun, was besonders wichtig ist, ist zu klären, was der Unterschied ist, sagen wir mal, zwischen dem, was man heutzutage als maschinelles Lernen bezeichnet und dem, was man als Ökonometrie oder mathematische Statistik, nicht die Ökonometrie als Gebiet bezeichnet, die mathematische Statistik für ökonomische Daten anwendet, bezeichne, dann...
Wir unterbrechen an dieser Stelle für einen kurzen Hinweis.
Hey, ich bin Matze und ich studiere an der Zeppelin-Universität. Du willst uns und die ZU mal näher kennenlernen? Dann vereinbare doch mal ein Treffen mit einem unserer Studis über das Format Meet a Student. Gerne organisieren wir ein Treffen mit einem Studi aus deinem Wunschstudiengang für dich. Du kannst das Meeting ganz entspannt von zu Hause aus abhalten oder du kommst bei uns am Campus vorbei. Dann können wir dir den Campus zeigen, locker über die ZU erzählen, dich beraten oder auch gemeinsam Mittagessen. Vereinbare gerne jetzt gleich deinen Termin und erfahre mehr über die Zeppelin-Uni unter zu.de/zu-erleben.
Und nun zurück zum Thema.
Gibt es verschiedene Unterschiede, das ist eine Schwarz-Weiß-Malerei, aber sie trifft ungefähr die Nuancen zwischen den Gebieten. Ich will auch nicht durch alle Bullet Points durchgehen. Ein paar sind mir aber wichtig im Verlaufe des Vortrags. Das eine ist, dass die Ökonometrie und Statistik auf wahrscheinlichkeitstheoretischen Grundlagen beruht. Man hat gewisse Annahmen, und auf Basis dieser Annahmen kann man Eigenschaften herleiten. Ja, dafür haben wir diese vielen schönen Theoreme, die die Studierenden so hassen. Aber die bringen uns den Vorteil, dass wir verschiedene Methoden vergleichen können. Dass wir sagen können, bei den und den Annahmen, bei den und den Datenstrukturen ist diese Methode wirklich die beste, die wir haben können. Das geht auf der anderen Seite nicht. Ja, weil es diese Annahmen nicht gibt, was natürlich schön ist, wenn man mit weniger Annahmen arbeitet, aber man kann die Methoden nicht so gut vergleichen. Was man macht, ist dann ein sogenanntes Horse Race. Ja, man hat verschiedene Methoden und guckt dann, welche besser prognostiziert. Aber das ist für einen Wissenschaftler sehr unbefriedigend. Warum ist es unbefriedigend? Weil man natürlich nur sagen kann, in dem Fall, bei den und den Daten, ist diese Methode die beste. Ja. Und wenn die Daten sich ändern und man das auf einem anderen Gebiet anwendet, wissen wir es nicht mehr. Also es ist wirklich ein minimaler Vergleich, der ein bisschen weiterhilft. Aber das ist eigentlich der Stand der Wissenschaft dort, dass man Methoden auf der Basis von Horse Races vergleicht. Was natürlich hinzugekommen sind die Analyse von unstrukturierten Daten, Bilder, Texte, Videos, Töne. Aber am Ende des Tages, das werden wir gleich sehen, werden die Bilder, die Töne einfach nur in Daten umgewandelt und dann ist es wieder auch nur eine einfache Datenanalyse. Die Schwerpunkte sind anders. Der Schwerpunkt hier bei den Maschinenlernern ist natürlich auch für Prognose und Klassifikation. Klassifikation ist einfach nur die Prognose von diskreten Zuständen. Warum ist das so und warum nicht bei der Ökonometrie? Obwohl man, wenn man gefragt wird, Franziska Peter kann das bestätigen, was macht ein Ökonometriker Prognosen? Stimmt eigentlich nicht so. Warum stimmt das nicht so? Weil die Ökonometrie, wenn sie auf diesen Theoremen beruht und den wahrscheinlichkeitstheoretischen Annahmen, eine Prognose relativ trivial ist. Ja, sobald man die Verteilung hat, kann man natürlich auch die Verteilung für irgendeine zukünftige Datenstruktur festlegen und Konfidenzbänder berechnen. Und deshalb sind in Ökonometriebüchern diese Abschnitte über Prognose relativ gering, während ein Maschinenlerner, wieder schwarz und weiß, denkt, ja, alles ist Prognose und Statistik ist nur ein Teil der Prognose. Das würden die Leute auf der anderen Seite nicht so sehen. Dann spielen natürlich Rechenzeiten eine bestimmte Rolle, weil man in Real-Time irgendwas beobachten muss und beantworten muss. Sie wollen nicht 3 Tage bei ChatGPT drauf warten, bis eine Antwort kommt, oder bei Google, sondern sie wollen das sofort haben. Wenn sie es aber sofort haben wollen, muss es schnell gehen. Ein Schnellalgorithmus ist nicht unbedingt der beste. Ja, es ist einfach der schnellste. und vielleicht auch gut, aber es gibt ein zweites Kriterium. Wenn man offline arbeitet, was Statistiker in der Regel machen, kann natürlich so eine Maschine tagelang laufen und dann die beste Lösung ausspucken. Deswegen ist es ein bisschen unfair, die Dinge auch zu vergleichen. Sehr bedeutend sind fallspezifische Lösungen. Statistik guckt sich in der Regel immer Durchschnitte an. Ja, was macht der Durchschnitt im Endeffekt? Eine Regressionsanalyse ist auch nur die Schätzung eines konditionalen Erwartungswertes, gegeben bestimmte Ausprägungen der Variablen. Fallspezifische Lösungen bedeutet für einzelne Individuen eine Lösung zu haben. Ja, individualized drugs ist das Stichwort in der Medizin. Ja, sie wollen nicht den durchschnittlichen Effekt haben, sondern für jeden Einzelnen den Effekt haben. Das ist ein großer Unterschied. Und nicht nur in der Medizin wichtig, sondern auch in der Politikanalyse. Ja, sie wollen für einzelne Gruppen bestimmte Ratschläge haben über öffentliche Maßnahmen. Gut, Breimann hat das mal zusammengefasst. Breimann, für die, die sich mit maschinellem Lernen nicht so auskennen, ist einer der Urväter des maschinellen Lernens. Das ist mal zusammengefasst über die beiden Kulturen. Ja, und da gibt's X-Variablen, die Inputs. Das hat ganz viele andere Namen, je nach Wissenschaftsdisziplin. Ich nenne sie jetzt nur X-Variable und die Y-Variable, das ist das, was wir erklären wollen. Und dazwischen ist irgendwie der datengenerierende Prozess, würden Ökonometriker sagen, die Natur. Ja, und oft ist das Bestreben, die Natur zu verstehen. Ja, wenn man dann macht man Annahmen. Ökonometriker machen Annahmen über die funktionale Form und so weiter und so fort und schauen sich dann an, wie die Xen und die Ys zusammenhängen. Das ist ganz schön und gut, aber sehr ambitiös. Wenn man Theoreme hat und braucht man Annahmen, und Mathematiker sind da relativ rigoros in den Annahmen, die sind nicht unbedingt realistisch. Alles ist richtig, aber vollkommen irrelevant, könnte man auch sagen. Und deshalb bei komplexen Datenszenarien kann man diese Theoreme nicht herleiten. Ja, also ist die Lösung eigentlich gewesen, we don't give a damn, und das was den eigentlichen zusammen angeht. Wir wollen eigentlich nur gucken, wie X und Y zusammenhängen, aber wie der Zusammenhang genau funktioniert, ist jetzt vielleicht gar nicht so wichtig. Ja? Und das ist so die Sichtweise, sagen wir mal, eines klassischen Maschinenlerners. Ja? Und was in der Box ist, ist eben eine Blackbox. Ja, wir wollen es gar nicht so wissen. Vor allen Dingen wollen wir nicht kausale Zusammenhänge wissen. Mittlerweile gibt es auch das kausale Maschinenlernen. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Also es, wie gesagt, es ist alles schwarz-weiß hier. Aber die Chance und für die Praxis ist eben, dass man sehr komplexe Datenszenarien analysieren kann mit diesen Methoden. Michael Jordan, der auch die Kritik geübt hat an dem Begriff künstliche Intelligenz, der Michael Jordan ist in der Informatik und im maschinellen Lernen das, was Michael Jordan beim Basketball ist, hat mal gesagt, Machine Learning is just statistics. Ja, kann man eigentlich so stehen lassen, vielleicht in etwas andere Sichtweise auf die Daten, aber im Grunde genommen geht es einfach nur um Datenanalyse und das Beste aus den Daten rauszuholen, mit anderen Zielen. Nächster Punkt, neuronale Netze und Deep Learning. Das ist auch ein Begriff, der ständig gebraucht wird. Hier, das ist ein richtiges Nervennetz, richtig, Frau Pullmeier, mit Neuronen. Und das ist ein künstlich neuronales Netz. Was ist ein künstlich neuronales Netz? Man hat Inputs. Das sind die Daten. Das können Informationen über Bilder sein. Wir haben einfach ein Foto und das Foto wird aufgeteilt in Quadrate und jedes Quadrat kriegt eine bestimmte hat eine bestimmte Information, sagen wir mal Helligkeit. Wenn es schwarz-weiß ist, einfach nur wie dunkel die Pixel da auf dem Quadrat sind. Diese bilden ab auf eine sogenannte Hidden Layer, eine verdeckte Schicht. Also das sind die Daten hier und Y sind die Daten und alles, was dazwischen ist, können wir nicht beobachten. Und das sind die sogenannten Neuronen. Sieht optisch, wenn man das so hinschreibt, ein bisschen ähnlich aus wie das hier, aber das ist aber fast alles. Ja. Und was hier nicht aufgezeichnet ist und nie in diesen Grafiken aufgezeichnet ist, sind natürlich, was sind diese Pfeile? Die Pfeile sind Funktionen. Relativ einfache Funktionen, die sagen, wann, wie groß das A4 ist, wenn X3 eine bestimmte Größe hat. Ganz normale Funktionen, diese Neuronen befeuern, um in dieser Sprache zu bleiben. Das heißt, diese Neuronen können an- oder ausgeschaltet werden. Sie sind manchmal nur null, manchmal sind sie aktiv. Sie können aber auch mit einer gewissen Größe angefeuert werden. Das ist auch schon ein Unterschied zur Medizin. In der Medizin feuern die Neuronen oder sie feuern nicht. Aber hier kann das einfach auch so sein. Und wenn wir diesen Hidden Layer nicht haben, dann haben wir einfach nur ein Regressionsmodell. Man könnte auch sagen, ein neuronales Netz ist einfach nur eine verschachtelte Regression, aber dann hätte man wahrscheinlich nicht so viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Gut, also wie gesagt, die Pfeile sind die Aktivierungsfunktionen und ein wichtiger Punkt, den man noch nennen sollte, da gibt es natürlich eine Menge Annahmen, welche Aktivierungsfunktionen man nimmt und so weiter und so fort. Wenn man natürlich mehrere Schichten einführt, ist auch denkbar, dann nennt man das Deep Learning. Ist also jetzt auch kein großer Sprung, wenn man sagt, ja, ich habe jetzt eine Schicht von verdeckten Daten, die dann auf das Y wirken, kann ich auch mehrere einführen. Und das wurde dann Deep Learning genannt, auch ein very catchy Title. Aber am Ende des Tages ist es auch nur eine relativ kleine Erweiterung. Und dieses neuronale Netz, gibt es unterschiedliche Strukturen, ist ein Convolutional Neural Net, sowas wird bei der Bildverarbeitung verwendet. Sie können es auch sehen als ein einfacher Filter. Ja, da kommen die Daten rein und jetzt werden die gefiltert und alles, was wichtig ist, wird dann übertragen auf die weiteren Schichten. Und das, was am Ende rauskommt, sagt dann, das ist Hund, Katze, Maus, ja, als Bilderkennungsprogramm. Ich finde den Begriff Filter mindestens genauso gut, als wenn man diese Assoziation zum Gehirn bringt, weil da denkt man dann immer, gerade im Zusammenhang mit KI, das hat irgendwas mit, die bilden das Gehirn ab. Man kann auch sagen, die bilden einen Filter ab. Ingenieure würden Signalverarbeitung haben. Hier ist das Signal und das Signal wird verarbeitet und dann kommt das raus, was man erkennen will und alles andere wird rausgefiltert, alle Geräusche. Ein wichtiger Punkt, den ich hier nennen möchte, das ist noch ein relativ kleines neuronales Netz. Das hat jetzt hier schon, irgendwo muss es stehen auf der Folie, 235.000 Parameter. Ja, das sind so Koeffizienten, die bestimmt werden müssen. Und sie brauchen sehr, sehr viele Daten dazu. Ja, es ist sehr ambitiös. Ja, und das wird oftmals verschluckt, dass man natürlich sehr viel Struktur hier reinsteckt und sehr viele Parameter reinsteckt und die müssen bedient werden mit entsprechenden großen Datenmengen. Und in der Praxis sind die neuronalen Netze natürlich viel, viel größer. Also wir brauchen sehr viel Information, Big Data, um sowas zu analysieren oder so, diese Koeffizienten für diese Netze zu bestimmen. Nun, jetzt komme ich zum eigentlichen Thema, Big Data. Vielleicht noch eine letzte Anmerkung hierzu ist, was hier passiert, kann man schlecht interpretieren. Das ist wirklich eine Blackbox. Es gibt andere Maschinenlerntechniken, die sehr viel einfacher zu verstehen sind. In der Informatik nennt man das Interpretable Machine Learning. Da wissen Sie, was ein Koeffizient bedeutet. Hier hat das eigentlich gar keine Bedeutung. Vor allen Dingen bei so Dingen wie Bildverarbeitung, Tonverarbeitung, da gibt es Koeffizienten. Das interessiert auch keinen, ob die signifikant sind und welche Rolle die spielen. In der Regel wird das einfach angewendet und dann läuft das durch. Und das ist, und man glaubt das dann, was da rauskommt oder nicht. Ja, Big Data, auch so ein unglücklicher Ausdruck. Was ist schon groß? Ich hatte mal eine Diskussion in einem Big Data Workshop, den wir hatten mit der Universität St. Gallen und der ETH Zürich. Da sagte eine Kollegin aus der Chemie, ja, wir haben Daten auf Pentasekundenniveau. Das ist 1 durch 10 hoch 15. Ja, oder ich habe erst angegeben. Ich habe gesagt, wir haben Daten auf Nanosekundenniveau. Von den Finanzmarktdaten ist 1 hoch 10 hoch 9. Und da sagte sie, ich habe 1 hoch 10 hoch 15. Ja, so my data are bigger than yours. Aber das, als Chemiker guckt man sich nur ein paar Sekunden an und wir haben die 20 Jahre oder so. Nicht auf Nanosekundenniveau, aber von der New York Stock Exchange haben wir die schon 20 Jahre. Auf Sekundenniveau zumindest. Also das ist so eine Frage, was jetzt wirklich groß ist. Die mathematische Definition ist, wenn die Anzahl der Variablen, also erstmal muss man unterscheiden zwischen Wide Data und Tall Data. Dieses Gespräch, das ich da gerade, von dem ich gerade erzählt habe, das bezog sich auf Wide Data. Also in der Regel Zeitreihen, ja. Das richtig spannende Gebiet sind diese Wide Data, wenn man sehr viele Variablen hat und wenig Beobachtung vergleichsweise. Bei Individualized Drugs ist es so, sie haben den Gensatz eines Patienten, ja, aber es ist nur ein Patient. Google hat von Ihnen auch ganz viele Informationen, aber er will Ihnen einen Vorschlag machen. Ja, oder Netflix oder wer auch immer das Ihnen einen Vorschlag macht. Ja, die Anzahl der Variablen ist in der Regel groß und die Anzahl der Beobachtungen ist vergleichsweise klein. Die ganz spannende Sache ist natürlich, wenn die Anzahl der Beobachtungen größer ist als die Anzahl der Beobachtungen. Ne? In einer klassischen Regressionsanalyse ist das gar nicht möglich. Ja, und was man natürlich haben will, ist der Wunsch nach Sparsity, nach wenigen großen Fischen in den Gendaten, die wirklich einen Unterschied machen und eine Krankheit verursachen. Und die Chance ist natürlich, diese unbeobachtete Heterogenität herauszufinden. Hier sind die Probleme etwas anders. Da geht es um Storage und so weiter. Ich muss ein bisschen schneller sein. Ich habe nur 45 Minuten Zeit. Nächste Frage ist kausal, was ist überhaupt ein gutes Modell? Ja, und hier sind 4 Kriterien. Und normalerweise lernt man in der Statistik, ja, das ist Goodness of Fit, ja, die Anpassungsgüte oder die beste Prognose. In der Praxis eigentlich nicht. Ein gutes Modell ist das, was am besten nützt für die Analyse, für das, was man tut. Also in der Portfolioanalyse die besten Portfolios zusammenstellt. Das muss nicht am besten prognostiziert sein, ja? Und der letzte Punkt ist natürlich der, dass man schnell sein will in manchen Umständen. Nächster Punkt, auch eine klassische Folie. Der Zusammenhang zwischen komplexen Modellen und der Prognosefähigkeit. Komplexität, Anzahl der Schichten, zum Beispiel Anzahl der Variablen, ja. Mit höherer Komplexität werden Sie immer eine bessere Anpassung kriegen. Aber die Prognose wird dadurch nicht unbedingt besser. Wenn Sie also die Daten schätzen auf ein Testsample und dann ausprobieren, ob die gut prognostizieren, dann werden Sie sehen, dass Modelle mit weniger Komplexität besser prognostizieren. Kann man auch mathematisch beweisen. Ja, wenn Sie also ein tiefes neuronales Netz haben, heißt das nicht unbedingt, dass das besser prognostizieren kann, nur weil es tiefer denkt. Ja, gut. Und ich springe hier mal drüber hinweg. Das ist eine Folie, wie man früher Variablen ausgesucht hat. Bei Big Data funktionieren diese Dinge nicht mehr, weil einfach die Datensätze so groß sind und man nicht weiß, welche Variablen ins Modell rein müssen. Nur ein kleine numerische Beispiele. Also Sie haben 20 Variablen im Datensatz und Sie sagen mal, ich will 10 Regressoren in meiner Regression haben, dann haben Sie schon 184.000 verschiedene Modelle. Das lässt rein theoretisch, können Sie die alle schnell durchrechnen. Bei 40 und 20 geht das auch noch. Das sind 137 Milliarden, glaube ich, ne? Und das ist jetzt in den im Billionenbereich. Ja, das ist ein Beispiel aus einer eigenen Arbeit. Wir hatten 119 Persönlichkeitsmerkmale, eigentlich noch sogar noch mehr Regressoren von Individuen. Und wir wollten wissen, welche Persönlichkeitsmerkmale sind verantwortlich, ob jemand arbeitslos wird in späteren Jahren, ja, da können Sie nicht einfach die Variablen finden, die verantwortlich sind dafür. Nun, testen geht nicht, ja, testen geht aus numerischen Gründen nicht. Das war mein Beispiel da, weil es einfach viel zu viel zu testen gibt, aber es auch aus analytischen Gründen nicht. Warum ist das so? Normalerweise in der Statistik, die wir alle nicht so richtig mögen, wenn wir so eine Ausbildung hatten in Statistik 1, Sie machen einen Gruppenvergleich, da ist eigentlich die Idee dahinter, Sie haben eine Hypothese, sammeln die Daten und testen dann diese Hypothese. Bei Big Data ist es eher umgekehrt. Sie haben den Datensatz, der ist auch in der Regel nicht erhoben als ein Datensatz, wo man eine Hypothese testet, sondern er ist einfach da. Ja, automatisch generierte Daten und sie gehen dann rein und gucken, was signifikant ist. Das ist aber dann nicht mehr zulässig. Ja, die Statistiken sind verzerrt. Wenn Sie einen Algorithmus anwenden und sagen, diese Variable gehört nicht mehr rein ins Modell, dann beruht das darauf, dass Sie vorher schon bestimmte Variablen reingenommen haben. Und manchmal unterdrücken Sie dann Variablen, also manche Knoten im neuronalen Netz. Ich zeige Ihnen nur eine Verteilung hier. Normalerweise sollte das normal verteilt sein, aber Sie sehen hier, manchmal ist sehr viel Wahrscheinlichkeitsmasse einfach an der Null, weil man das ist im Bereich nahe von Null, wird der Koeffizient auf Null gesetzt. Einer Regressionsgleichung, so dass Sie gar nicht mehr diese alten klassischen T-Tests und so weiter verwenden können. Nächster Punkt, Scheinkorrelationen. Gibt's auch natürlich einen Haufen Gründe für Scheinkorrelationen, aber was mir wichtig ist, sind bei hoher Dimensionalität. Kollege Halaschka hat das kürzlich bei seiner Antrittsvorlesung thematisiert. Wenn Sie irgendwo im Internet surfen, finden Sie irgendwelche Korrelationen, die immer nett aussehen und hoch sind. Ja, das ist genau das, was die Daten sind da und Sie suchen dann nach Korrelationen. Und das passiert bei hoher Dimensionalität natürlich besonders. Jetzt ist der Rückschaltknopf nicht da.
Danke.
Ja, das ist so zum Beispiel so eine. Und der dritte Punkt sind falsche False Discoveries. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie was entdecken, was gar nicht existiert, ist sehr viel größer. Großes Problem in den Naturwissenschaften, in der Genforschung, in der Biomedizin, dass man Dinge nicht reproduzieren kann, weil weil man irgendwas gefunden hat, was aufgrund der hohen Dimensionalität beruht. Letzter Punkt, das hat was mit Zeit reinzuholen, strukturelle Stabilität. Das ist jetzt wirklich nicht Big Data, sondern das ist eine Regression, die ich gemacht habe im Covid-Ferien. Also im Zeppelin hat schon gearbeitet. An den öffentlichen Universitäten waren wir noch im Semester, in den Semesterferien und haben uns vorbereitet auf das erste Online-Semester. Und ich habe dann gesagt, kann ich ja den Studenten mal zeigen, wie das in der Regression so läuft mit den Covid-Daten. Kamen ja jeden Tag neue rein. Und das sind die ersten 10 Tage der Epidemie in Italien und Deutschland. Das ist die Log-Skala, also Anzahl der Infektionen. Und Sie sehen, der Fit ist fantastisch. So ein Fit kriegt man in der Ökonomie nie hin. Warum ist das so? Weil es ein epidemiologischer Prozess ist, exponentieller Prozess. Und da brauchen Sie nicht mehr als Log Niveau auf Trend zu regressieren und dann haben Sie einen perfekten Fit und eine perfekte Prognose. Ja, wunderbar. Das ging aber nur die ersten 10 Tage. Warum ist das so? Was ganz Typisches. Ja, ökonomische Zeitreihen sind instabil. Die Corona-Zeitreihe auch. Ja, die Prädiktoren sind endogen. Nachdem die Epidemie gestartet war, gab es Politikveränderungen. Ja, die Strukturen änderten sich. Ja, es gab Maßnahmen und so weiter und so fort. Und Sie sehen, also meine Prognose, die so schön anfing, habe ich dann als Beispiel genommen für strukturelle Instabilität. Es funktionierte nichts mehr, weil natürlich die Schulen geschlossen worden sind. Der ganze Prozess änderte sich und er war dann endogen. Ja. Die erklärenden Variablen, die ich natürlich hatte, sind die Schulen zu und so weiter, die hängen natürlich immer davon ab, wie groß der Stand der Infektionen war. Also das ist eine Sache, die erklärt auch, warum man mit künstlicher Intelligenz während der Corona-Zeit nichts gehört hat. Ja, da hätte man sagen können, ja, die sind ja so intelligent, die können das prognostizieren, aber da ist nichts gekommen. Man muss ja Daten haben, um daraus zu lernen. Und wenn die Daten immer, die Training-Sets sich immer ständig verändern, kann man daraus nicht viel lernen. Ja. Aber es gibt Fortschritte. Eine Sache, über die ich jetzt arbeite, ganz, ganz kurz. Normalerweise sind die Prognosen immer Punktprognosen. Wenn ein Large Language Modell Ihnen was sagt, ist das eine Punktprognose. Ja, und ich hatte schon thematisiert, Prognoseunsicherheit ist ein Problem. Das können wir nicht. Wir können keine Konfidenzwender berechnen mit Modellen, deren stochastischen Grundlagen wir nicht herleiten können. Aber es gibt jetzt mittlerweile ein Verfahren, das nennt sich Conformal Prediction. Mit denen können wir eine Wahrscheinlichkeit angeben oder wir setzen eine Wahrscheinlichkeit voraus, unter der bestimmte Realisierungen stattfinden. Ja, hier als Beispiel Bilderkennungsprogramm. Hier ist relativ einfach zu erkennen, amerikanisches Eichhörnchen. Schon schlechtere Aufnahme, da sagt man wenigstens mit der und der Wahrscheinlichkeit ist das ein Fox Squirrel oder ein Gray Fox und so weiter. Hier ist eine ganz schlechte Aufnahme. Und dann kommt da eine Bewertung, wie groß das Risiko ist, dieser Bewertung. Stellen Sie sich eine Krebsdiagnose vor, Tumordiagnose mit künstlicher Intelligenz. Wäre es sehr wichtig zu sagen, hier diese Diagnose ist, dieses Foto. Da bin ich mir als künstliche Intelligenzmaschine nicht so sicher. Könnte auch das und das dieser Tumor sein. Aber 0-1-Prognose ist eben ein bisschen schwierig. Last not least, ich bin schon über meiner Zeit. Eigene Forschung, ganz kurz. Was wir machen, ist prognostizieren extreme Finanzmarktrisiken. Und versuchen, viele von diesen Problemen, die ich genannt habe, damit zu berücksichtigen. gut zu umgehen. Wir prognostizieren das Value at Risk, das ist einfach nur ein Quantil, wichtiges Maß in der Bankenregulierung, nachdem die Banken gehalten werden, Kapitalrückstände zu halten. Expected Shortfall ist ein ähnliches Maß, das eigentlich ein konditionaler Erwartungswert ist. Ja, diese Maßnahmen, die von dem Basel-Komitee vorgeschrieben wurden, haben in der Finanzkrise nicht funktioniert. Gerade dann, wo sie am meisten gebraucht wurden, haben sie nicht funktioniert. Ja, und dass man sieht es auch daran, dass es unendlich viele Schätzmethoden gibt. Ja, allein von den Garch-Modellen gibt es, was weiß ich, 130 oder so weiter, die aus denen man sowas berechnen könnte wie Value at Risk. Und es gibt wenig Anleitung für die Anwender, welches Modell man nehmen sollte. Und was wir entwickelt haben, ist eine Methode, die nennt sich Bagged Pre-Testing. Und wir nehmen einfach die Prognosen von ganz verschiedenen Modellen und wählen die Modelle gar nicht aus, sondern alles, was da ist, kann da eingefüttert werden und wir nehmen eine Durchschnittsprognose. Das ist einfach nur ein gewichteter Durchschnitt. Wo ist das Problem? Ja, also unsere Prognose ist die kombinierte Prognose aus verschiedenen anderen und man kann natürlich diese Gewichte optimieren. Das ist wie ein Portfolio, das ist die einzige Formel, die ich habe praktisch. Wie kann man das machen? Theoretisch kann man das herleiten, aber wenn man das theoretisch herleitet und dann quantifiziert, muss man wieder Daten nehmen. Wenn diese Prognosen selber schlecht sind, dann sind natürlich auch diese Herleitung der geschätzten Werte für die Gewichte auch problematisch. Hier ist es das Gleiche, nur mit den geschätzten Werten, nicht mit den theoretischen. Ja, und das führt zum sogenannten Forecast Combination Puzzle. Ich weiß nicht, ob die Übersetzung richtig ist. Wenn Sie einen einfachen Durchschnitt über die Prognosen nehmen, oftmals sehr viel besser sind, als wenn Sie jetzt eine optimierte Prognose haben. Gibt es in der Portfoliotheorie auch. Ja, da sind einfache Portfolios manchmal besser als optimierte. Und was wir machen, ist dieses neue Verfahren. Ja, das ist unsere Tochter, die muss jetzt hier nicht unbedingt anrufen. Entschuldigung, dass ich das nicht... Ja. Und jetzt sehen wir auch noch einen Chat hier. Eieiei. Wir bestimmen diese Gewichte mit Prognosen. Ja, standardmäßig nimmt man einfach die Gewichte je nach der Prognosequalität, der historischen Prognosequalität. Wir prognostizieren, welche von diesen Modellen am besten sind in der Zukunft. Die besten Prognosen liefen. Wir haben also einen Forecasting-Test. Und mit dem Forecasting-Test bestimmen wir, welche Prognosen, welche Modelle ungefähr gleich gut sind. Und dann haben wir ein Set von Modellen, die unschlagbar sind oder zwischen denen wir nicht unterscheiden können. So führen wir mathematische Statistik ein. Wahrscheinlichkeitstheorie. Und die Gewichte sind dann also, ein Modell kriegt ein großes Gewicht, wenn es gut prognostiziert, aber nicht nur, weil wenn es gut prognostiziert, sondern wenn es auch sehr gut bestimmt ist, ja, also statistisch abgesichert ist. Das ist ein Unterschied und es ist forward looking. Okay. Last not least. Jetzt habe ich Ihnen den Gag weggenommen. Wenn Sie sich hier zwei Modelle anschauen, das sind die Renditen über die entscheidenden Jahre in der Finanzkrise, tägliche Renditen. Und in 1% der Fälle sollte der Value at Risk niedriger sein als der negative Ausschlag. Ja, also. Und das ist hier eine prognosetechnische historische Simulation, nennt sich das, einfach nur das empirische Quantil. Und Sie sehen, das schneidet die Linie, die blaue Linie schneidet die Renditekurve zigmal, und das sollte bei 250 Handelstagen nur 2,5 Mal schneiden. Ja, und die Banken müssen dann Strafe bezahlen, verlieren viel Kapital. Hier ist eine sehr komplizierte Technik, ja, Extremwert basiert, die ist aber zu konservativ. Ja, sie würde der Bank immer sagen, du musst ganz viel Reserve halten. Je tiefer die Linie unten unterliegt, desto mehr muss die Bank Reserve halten. Und hier sind 65 andere Methoden. Und Sie sehen, immer wenn es kriselt hier, in besonders starken Zeiträumen, wo es kriselt, sind diese Modelle auch besonders schlecht. Ja? Und die Frage ist, wie können wir jetzt kombinieren, um was Besseres zu finden? Irgendwie klappt das hier nicht, ja. Und das machen wir. Und last not least machen wir auch ein Horse Race. Wir haben die gleichen Gewichte, habe ich ja gesagt. Das ist durchaus attraktiv. Relative Score bedeutet auf der Basis, die Gewichte beruhen auf der Basis der historischen Prognosen. Pre-Test ist einfach nur das Set bestimmen über den Test. Und der Gimmick, der dann noch dazu kommt, ist, dass wir diesen Test nicht nur einmal durchführen pro Periode, sondern wir baggen, wir ziehen nochmal Daten und testen nochmal. Und dann haben wir nicht nur eine 0-1-Entscheidung, ist dieses Modell im Set der Prognosen drin, oder gebe ich dem ein gewisses Gewicht? Ja, wenn ein Modell also super funktioniert, dann kriegt es ein sehr hohes Gewicht, weil es immer wieder bei den verschiedenen Datensätzen drin ist. Und die lassen wir gegeneinander antreten. Unser Baby ist natürlich hier das BPFC, und wir können dann zeigen, dass wir doch deutlich näher an dieser 1%-Linie sind, dass wir weniger Verletzungen haben, weniger Strafe bezahlen müssen. Wenn unsere Bank unser Modell kaufen würde, würde sie damit Geld verdienen. Wir machen das für verschiedene Datensätze, also hohe Kapitalisierung, mittlere und kleine Firmen. Und es scheint auch für verschiedene Firmen ganz gut zu sein. Lassen Sie mich damit schließen. Ein kleiner Einblick in dem, was ich mache und was uns sonst so bewegt im Arbeiten mit Big Data Problemen. Die KI ist noch nicht so weit, wie es in der Öffentlichkeit suggeriert wird. Darüber könnte man noch viel, viel mehr reden. Es gibt eine Fülle ungelöster theoretischer und praktischer Probleme. Ja, viele Dinge haben wir noch nicht richtig verstanden. Sicherheitsgarantien für KI-Prognosen, das Conformal Prediction ist erst am Entstehen, aber ich kriege jeden Tag mindestens ein Working Paper zugeschickt. Ich kann gar nicht so schnell die Working Paper ablochen, wie sie publiziert werden. Große Big Data bedeutet nicht nur, dass wir einen großen Stichprobenumfang haben. Es kommen neue Probleme dazu, die wir vorher nicht hatten. Aber es gibt einen hoffnungsvollen Fortschritt, und der Fortschritt meines Erachtens liegt genau an der Schnittmenge, dass Informatiker erkannt haben, die mathematischen Statistiker, die haben irgendwas zu sagen dazu. Man sieht das auch im Umformulieren der Studienprogramme, dass Mathematik und Statistik eingeführt wird in den Data Science Programmen. Und umgekehrt natürlich, die Statistiker haben auch viel von den Informatikern gelernt. Und an der Schnittmenge entstehen momentan sehr viele Aufsätze. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Das war ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Vielen Dank fürs Zuhören. Wollen Sie mehr über das Studienangebot der ZU erfahren? Dann besuchen Sie uns doch im Internet unter www.zu.de. Dort finden Sie alle Informationen zu unseren Bachelor- und Masterstudiengängen, auch berufsbegleitend. Und alle Neuigkeiten finden Sie dort im Newsroom. Schauen Sie doch mal rein, was bei uns so alles passiert. Es lohnt sich.